Hier ist Radio Rheinwelle 92,5, heute mit der 200. Ausgabe der Blauen Stunde. Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Wissenschaftsfreiheit, Kunstfreiheit. Aspekte dazu in den folgenden Ausschnitten. Zunächst Margarete Goldmann, Sprecherin des Arbeitskreises Stadtkultur, einem Zusammenschluss von mehr als 30 freien Kulturträgern, Initiativen und Vereinen zur Erklärung der Vielen.
Wer sind diese Vielen und was haben sie erklärt?
Die Vielen, das ist eine Initiative, die jetzt schon seit einiger Zeit besteht, und in ganz vielen Städten wurden Erklärungen, also Texte, die sich mit dem Thema Freiheit der Kunst auseinandersetzen, vorgelegt und wurden von der örtlichen Szene unterschrieben. Und häufig ist der Anlass dazu, dass an irgendeiner Stelle in irgendeiner Stadt die AfD wieder irgendeinen sonderbaren Antrag gestartet hat, um die Kulturszene in irgendeiner Weise unter Druck zu bringen oder sogar in Misskredit. Und dass diese Erklärung der vielen auch in Wiesbaden zustande gekommen ist, also einmal der Text und zum anderen von vielen unterzeichnet wurde, hatte auch einen konkreten Anlass, dass nämlich hier die AfD auch einen Antrag ins Stadtparlament gebracht hat, in dem sie unseren Schlachthof, großes, tolles Kulturzentrum, behauptet hat, der Schlachthof würde Terroristen unterstützen und man müsse ihm deswegen die öffentliche Unterstützung entziehen. Und ich spreche jetzt für den Arbeitskreis Stadtkultur, einem Zusammenschluss von mehr als 30 Kultureinrichtungen in Wiesbaden. Wir haben daraufhin sofort auch einen Text verfasst und haben damit klar gesagt, das heißt auch am Schluss so, wir alle stehen an der Seite des Schlachthofs und treten gemeinsam ein für kulturelle Vielfalt in Freiheit und gegen Hetze und Verleumdung, die auf Kunst- und Kulturbetriebe in unserer Stadt gerichtet sind.
Der Wächterpreis der Tagespresse ist eine Auszeichnung für Journalisten und Redaktionen. Er wird vergeben für kritische und investigative Berichterstattung über Korruption, Vetternwirtschaft und Missbrauch. Im Mai 2021 ging er an Birgit Emnet. Im Wiesbadener Kurier hatte sie über die Vorgänge bei der AWO berichtet.
Der Fall AWO ist hochkomplex, das kann man sagen. Kurz gefasst, was war das Wichtigste, das Sie haben aufdecken können?
Das Selbstbereicherungskartell. Also, dass da verschiedene Familienclans drin hängen, nicht nur die oberste Ebene, auch welche drunter, aber ein Selbstbereicherungskartell und im Prinzip auch eine Lebenslüge, würde ich sagen, weil man nach vorne irgendwas ganz anderes gezeigt hat. Man hat sich als die linken Sozialisten ausgegeben, sogar früher mit heftigen Ausschlägen in Richtung ja ganz links, Falken und so weiter. Und eigentlich hat man ja ein unglaublich bourgeoises Leben sich erlaubt, und zwar auf Kosten der Allgemeinheit, das muss man mal sagen. Das waren öffentliche Gelder.
Frau Emnet, was erschwert einem investigativen Journalisten die Arbeit?
Was richtig mittlerweile kommt, ist juristische Gegenwehr. Also gerade bei den beiden Skandalen. Wir wurden in beiden Fällen mit rechtlichen Schritten konfrontiert und von der Gegenseite verklagt auf Unterlassung. Es gibt Medienanwälte, die richtig spezialisiert sind, Journalisten einzuschüchtern. Das ist dann schon so, man muss dann die Anfragen an die eigentlichen, jetzt im Fall der AWO, an die AWO-Geschäftsführerin, die liefen über die Medienanwälte, die uns bei der Antwort gleich mal mit beschimpften, dass wir ja schon aufgrund der Fragen suggerieren würden, dass wir jetzt tendenziös berichten wollen. Also alles, was eine kritische Frage war, war sowieso schon gleich tendenziöse Berichterstattung. Und halt eine Drohkulisse aufbauen, das ist massiv geworden. Also da ist einiges härter geworden, das sind wirklich härtere Bandagen geworden. Und es geht fast nichts mehr in der Richtung, wenn es richtig investigativ wird und noch schwierig wird und hart wird, dann geht nichts mehr ohne unseren Hausanwalt, der uns da den Rücken stärkt und auch rechtzeitig auf Fallen oder auf Missverständnis oder irgend sowas hinweist oder auf Einfalltore, dass dann dagegen geklagt werden könnte. Was ist eine Tatsachenberichterstattung? Was ist eine Verdachtsberichterstattung? Jetzt gerade diesen Skandalen, wo wir in beiden juristisch angegangen worden, war es nie eine Frage, sowohl für den Verlag, also die Geschäftsführung, als auch für die Chefredaktion, dass wir da irgendwie einknicken, wenn wir Gegenwind bekommen. Wir müssen natürlich gute Ergebnisse vorlegen, also das muss plausibel sein. Deshalb sage ich ja, die Recherche kommt zuerst. Also man muss schon ein Meinungsbild haben, also eine gute Recherche ersetzt nichts.
Und hier noch einmal herzlichen Glückwunsch, Birgit Emnitt. Wiesbaden ist eine internationale Stadt. 40% der Einwohner haben einen Migrationshintergrund. Die Türken stellen die größte Gruppe. Um sie, genauer gesagt um Türkinnen, ging es in einer blauen Stunde mit der Migrationsbeauftragten der Polizei Westhessen, der Kriminalhauptkommissarin Döndü Yazgan.
Welche Türkinnen sehen Sie vor sich, wenn ich Sie frage, wer sind denn die Türkinnen in Wiesbaden?
Also wenn Sie mich so ganz direkt fragen, dann fallen mir meistens erfolgreiche, sehr souveräne Frauen ein, ganz spontan. Ich denke, wenn Sie aber andere Personen fragen würden, denen würde wahrscheinlich in den Köpfen eher Frauen mit Kopftüchern in Erinnerung kommen. Aber bei mir ist das genau das Gegenteil, eher moderne, erfolgreiche Frauen, mit denen ich auch sehr häufig zu tun habe, privat als auch dienstlich.
Mit welchen Frauen haben Sie denn im Rahmen Ihrer Arbeit zu tun?
Also im Rahmen meiner Arbeit habe ich unter anderem natürlich mit ganz normalen Frauen zu tun, die Hausfrauen sind und ehrenamtlich tätig sind in Vereinen oder Organisationen. Dann habe ich natürlich auch mit Frauen zu tun, die als Lehrerinnen tätig sind, die sich sehr, sehr viel engagieren in unterschiedlichen Bereichen. Ich habe natürlich auch mit Ärzten zu tun, mit einer Dame beispielsweise, die Lokopädie studiert hat. Also wirklich jede Bandbreite ist praktisch vorhanden.
Wann werden Sie denn tätig? Also wann lernen Sie denn diese Frauen kennen? Was sind da die Gründe, warum Sie mit denen in Kontakt kommen?
Beispielsweise, wenn wir Veranstaltungen organisieren innerhalb der Polizei, dann laden wir diese Frauen ein, die Experten ein. Letztens hatten wir beispielsweise eine türkischstämmige Anwältin gehabt, die sich im Bereich häusliche Gewalt bewegt, also die kümmert sich um solche Fälle. Da haben wir sie beispielsweise eingeladen oder auch Frauen, die sich um Frauen kümmern, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, die diese Frauen betreuen, die diese Frauen unterstützen, dann laden wir diese Experten zu unserer Veranstaltung ein. Das ist ein Beispiel.
Sie haben gesagt, eine Ihrer Haupttätigkeiten ist Prävention. Erzählen Sie uns darüber.
Genau, als E4, also Abteilung Einsatz 4 nennt sich das. Das war eine Präventionsoffensive von 2009. Wir sind hier mit 11 Mann stark sozusagen und davon 4 Migrationsbeauftragte. Und unsere Hauptaufgaben sind es unter anderem beispielsweise Opferbetreuung. Das heißt, wenn wir Frauen haben, die Opfer geworden sind, mit Migrationshintergrund natürlich, dann kümmern wir uns um sie, weil wir unterschiedliche Sprachen beherrschen. Also mein Kollege, der eine spricht Russisch, Polnisch, der andere Marokkanisch, die andere Kollegin Rumänisch, ich Türkisch. Das heißt, wir decken diese Bereiche ab. Wir kümmern uns um Jugendliche, wenn wir merken, die Eltern beschweren sich beispielsweise nach dem Motto, wir verlieren unsere Kinder auf der Straße, was können wir tun? Dann geben wir ihnen halt Hinweise, Tipps, wie sie ihre Kinder wieder in den Griff bekommen. Aber auch polizeiintern versuchen wir natürlich, unsere Kolleginnen und Kollegen auf den demografischen Wandel vorzubereiten und natürlich sie im Bereich Multikulti, sage ich mal, vorzubereiten, weil die Kollegen ja auch viel mit unterschiedlichen Kulturen zu tun haben, wenn es um Ehre geht, um sonstige Begrifflichkeiten geht, dass die Kollegen Einblicke in die Familie bekommen und dann in bestimmte Phänomenbereiche. Also wir arbeiten in unterschiedlichen Bereichen. Wir sind ja nicht nur für die Opferbetreuung zuständig, sondern wir sind auch beispielsweise für Familienintervention zuständig. Das heißt, letztens eine junge Afghanin soll verheiratet werden, also das heißt Zwangsehe stand im Raum und da müssen wir intervenieren, ja, mit den Familienmitgliedern reden, mit den Eltern reden. Diese Probleme kommen immer wieder auf uns zu. Dann haben wir auch eine beratende Funktion innerhalb der Polizei, was auch ganz wichtig ist in bestimmten Einsatzlagen. Also Sie müssen das so sehen, wir sind in mehreren Bereichen und in vielen Fällen immer wieder ganz aktiv.
Es gibt Parallelgesellschaften in der Stadt, von denen die wenigsten Wiesbadener Kenntnis haben dürften. Die Ethnologin Susanne Schröter lebt in Wiesbaden und hat die hiesigen Moscheegemeinden in ihrer Vielfalt erforscht. Welten, die wir genauer betrachten sollten.
Welche Vorurteile, die wir haben in diesem Land, finden Sie denn besonders ärgerlich?
Ich finde Vorurteile ärgerlich, die andere grundsätzlich über einen Kamm scheren. Also wenn man beispielsweise sagt, die Flüchtlinge, die Leute aus Syrien, dann ist das natürlich schon Quatsch, weil es gibt ganz unterschiedliche Leute in Syrien, es gibt ganz unterschiedliche Menschen, die geflohen sind, genauso wie wir ja auch unterschiedlich sind. Ja, die spätestens seit der MeToo-Kampagne wissen wir ja, bei uns ist im Hinblick auf sexuelles Selbstbestimmungsrecht der Frauen beileibe nicht alles im grünen Bereich, sondern da gibt es noch ganz viel Luft nach oben. Da müssen wir uns bei vielem an die eigene Nase packen. Aber wir sind natürlich auch konfrontiert mit patriarchalischen Gepflogenheiten, die völlig unhinterfragt zum Teil sind und auch in gewisser Weise schockieren. Ja. Und interessanterweise, im politischen Islam spielt die Geschlechterfrage, ich sag mal, die entscheidende Rolle. Das ist, glaube ich, die wichtigste Frage, die immer wieder gestellt und diskutiert wird. Auch bei uns, wenn wir Salafisten anschauen, wenn wir uns salafistische YouTube-Videos anschauen oder Schriften lesen. Immer geht es um die Frauen. Immer geht es darum, dass man das als gottlos empfindet, wie Frauen hier leben, dass sie unverheiratet sein können, dass sie sich nicht verschleiern, dass sie in der Öffentlichkeit sind, dass sie alle Rechte haben. Und das ist diesen Reaktion, also man muss sagen, das sind Reaktionäre. Ich vergleiche auch gerne den politischen Islam mit dem Rechtsextremismus, weil sie eigentlich eine sehr ähnliche Agenda haben.
Dann kommen wir zu dem anderen Kapitel, das wir uns etwas näher angucken wollen. Das heißt Konfliktzonen. Wo sehen Sie die?
Na, eine der wichtigsten Konfliktzonen ist die Schule im Moment. Wir haben eine Zunahme an religiösem Mobbing. Ich bin da zum ersten Mal darauf aufmerksam gemacht worden, als eine türkischstämmige Lehrerin vor mir stand und mir dann erzählte, wie muslimische Mädchen gemobbt werden von anderen Mädchen, die Kopftuch tragen und die sich als fromm darstellen, als fromm und ehrbar und in übelster Weise auf andere herabgeschaut haben, Fotos gemacht haben, wenn die mit Jungen gespielt haben, gedroht haben, diese Fotos den Eltern zu schicken. Also eine richtige Rufmordkampagne, was man von Kindern eigentlich nicht gewohnt ist. Das ist mittlerweile ein Thema, das Kinder tatsächlich betrifft und das kleine Mädchen in äußerster Weise einschränkt. Da muss die Politik daraus lernen, aus solchen Dingen.
Tun Sie das? Lernt die Politik?
Teilweise habe ich das Gefühl, bewegt sich was. Teilweise gibt es einen unglaublichen Starrsinn. Ja? Da möchte man sich irgendwie gar nicht bewegen. Da scheint man auch gar nicht zuzuhören. Also ich kann beispielsweise nicht verstehen, wie man tatsächlich im Moment noch mit der DITIB Islamunterricht organisieren möchte. Das geht nicht. Das müsste ein No-Go sein. Da kann man nicht mit zusammenarbeiten, mit einer komplett vom Ausland abhängigen Organisation. Und das muss die Politik verstehen.
Professor Susanne Schröter ist Direktorin des Forschungszentrums Globaler Islam in Frankfurt. Ihre klugen Analysen zum politischen Islam und anderen Themen, zur Wissenschaftsfreiheit etwa, haben ihr Verleumdungs- und Drohkampagnen eingebracht. Sie werden die Wissenschaftlerin in Kürze wieder in der Blauen Stunde hören. Stichwort unbekannte Welten. Auch der Moderatorin, von großer Unwissenheit geprägt, gelingen Ausflüge dorthin.
Heute wollen wir uns mal mit Wunderwelten befassen. Wunderwelten der ganz besonderen Art. Es geht heute nämlich um das Unauffällige und Unspektakuläre in der Natur. Und unser heutiger Gast ist Spezialist darin, uns das nahezubringen. Er ist der Leiter der naturhistorischen Sammlungen im Museum Wiesbaden, Fritz Geller-Grimm. Sie mögen Krabbeltiere und sind Experte in der Erforschung der Raubfliegen. Was fasziniert Sie denn an denen?
Ja, das beginnt meistens schon im Kindesalter. Es gibt da einige, die so ein Virus in sich aufnehmen. Und das passiert tatsächlich in frühen Kindheitsjahren. Und auch mir gelang es dann, den Weg in die Natur zu finden. Und wir haben eine wundersame Natur und als Kind kann man so Unglaubliches entdecken und beobachten. Und mancher hat das große Glück, das fortzuführen. Ich habe eben heute die Profession, in einem Museum zu arbeiten. Und auch dort werden solche Krabbeltiere bewahrt und gefördert. Und so konnte ich ein bisschen mein Hobby auch zum Beruf machen. Und ich muss zugeben, ich habe mit Spinnen angefangen. Das ging dann so munter weiter und ich hatte das große Glück, dann zu wechseln. Es waren dann 10 Jahre der Käferei und die teile ich mit Ernst Jünger, der 103 Jahre damit verbrachte. Und schließlich gab es einen Wink, sich mit Fliegen zu beschäftigen. Die sind tatsächlich ein bisschen missachtet. Wir haben in Deutschland über 10.000 Arten. Also jedes vierte Tier in Deutschland allein ist eine Fliege oder Mücke. Und da gibt es relativ wenig Leute, die sich damit beschäftigen.
Und dann wollten Sie natürlich was Spannendes haben, nämlich darauf sind Sie dann auf die Raubfliege gekommen.
Ja, man könnte meinen, weil das sind sozusagen die Tiger der Lüfte. Das sind Raubtiere wie, wie Löwen, wie Leoparden, die von einem Ansitz aus beobachten, was in der Luft unterwegs ist und dann entscheiden, ob es ein vielleicht ein Liebes eine Liebesbeziehung wird oder ob es ein nächstes Mittagessen wird. Und diese Raubtiere sind ganz spannend, aber der Hauptgrund, warum ich mich auf die stürzte, war, sie sind so groß unter den Insekten, dass man sie wundersam im Gelände beobachten kann. Die größten sind tatsächlich so ein Daumen groß, leben in Madagaskar, aber bei uns in Deutschland sind 1 bis 2 Zentimeter für ein Insekt schon immens und man kann es draußen beobachten.